Willkommen zum ISAP-Podcast. Heute mit meinem Gast, den Jan Krones. Er ist Communications Manager, Digital Storyteller und Data Analyst bei Microsoft. Hi Jan, wie geht's dir?
Hi Christos. Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Mir geht's super gut. Ich bin heute als Ausnahme mal wieder im Office. Habe eigentlich zu 95% in den letzten Wochen Homeoffice gemacht, aber heute bin ich vielleicht nicht nur ausschließlich für unseren Podcast mal wieder ins Office zu kommen, auch um so einen schönen Hintergrund zu haben, aber auch weil hier das Equipment einfach ein bisschen besser ist. Wie geht's dir?
Danke der Nachfrage. Bei mir ist soweit alles cool. Ich bin auch in meinem Homeoffice. Also ich bin ja selbstständig und habe mir hier ein paar neue Sachen eingerichtet und bin ganz zufrieden mit meinem neuen Standing Desk. Konnte ein bisschen was an der Videoqualität hochschrauben. Ich hoffe, der Ton kommt rüber. Ja, soweit alles im grünen Bereich. Erzähl mal, wo befindest du dich gerade genau? In welchem Standort seid ihr?
Genau, ich bin gerade in München. Das ist quasi unser Headquarter in Deutschland. Wir haben mehrere Niederlassungen. Ich lasse mich jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube 6 Niederlassungen verteilt auf Deutschland, in Berlin, Hamburg, aber auch in Stuttgart ein kleineres Office. In Köln auf jeden Fall, das ist ja eher an meiner Heimatstadt. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Genau, aber ich bin jetzt hier nach München gezogen und seit dem 1. Dezember letzten Jahres mehr oder weniger Neumünchener.
Okay, dann noch relativ frisch alles. Und das Office hier in Köln, ich komme ja aus Köln, das sehe ich dann immer, wenn man über die Brücke dann fährt. Und da leuchtet dann direkt das Microsoft-Logo und macht dann immer Spaß, ein bisschen so in das Büro reinzugucken. Und dann denkst du dir, ach krass, die sind auch hier.
Ja, tatsächlich war ich noch gar nicht dort. Ich kenne auch nur Bilder. Wenn ich die Heimat besucht habe, dann immer bin ich in Bochum geblieben. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall in Kürze oder nächstes Jahr mal wieder ja auch das Kölner Office besuchen zu können.
Ja, sehr gerne. Und bei Gelegenheit können wir uns dann auch gerne mal treffen, wenn du mal hier rumkommst. Und hoffentlich bessert sich die aktuelle Situation, in der wir uns befinden. Covid-19 ist momentan in aller Munde, kann man sprichwörtlich sagen. Deswegen ist es dann halt mit dem New Work und Homeoffice halt, findet mehr und mehr Anklang hier bei uns. Wie läuft's bei dir? Hattest du schon solche Erfahrungen vorher sammeln können oder ist das auch alles neu für dich?
Es war definitiv ein komplett neues Thema für mich. Ich habe vorher in einer Werbeagentur gearbeitet, wo Homeoffice für mich noch gar nicht in Frage kam. Es war auch eher so, dass ich es miterlebt habe, dass Homeoffice für eher Senior-Level teilweise angeboten wurde. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass ich damals noch gar nicht so sehr dahinter stand und mir dem Nutzen von Homeoffice bewusst war. Mit diesem Jahr oder beziehungsweise seit meinem Anfang bei Microsoft bin ich dann erstmal in diesen Genuss der Vertrauensarbeitszeit gekommen und habe dann erste Erfahrungen so in den ersten Monaten gesammelt, bis es dann ja zu 100% ins Homeoffice ging. Und es hat definitiv eine Zeit gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich gelernt habe, wie ich mich selbst organisieren kann. Da kann ich auch 100% ehrlich sein. Da gab es sicherlich auch Tage, wo ich in der Mittagspause mal ein bisschen länger Videospiele gespielt habe, weil ich einfach noch nicht so 100% in diesem Workflow und der Selbstorganisation drin war. Ich glaube, mittlerweile kriege ich deutlich mehr hin im Homeoffice. Ich kann mich noch besser, glaube ich, konzentrieren, als wenn ich im Office bin. Bin produktiver, kann mehr schaffen. Auf der anderen Seite fehlt es natürlich der direkte Austausch, das physische Beieinandersein im Office. Das ist sicherlich schade, insbesondere weil ich noch relativ neu bei Microsoft bin.
Ja, du sprichst es gerade an, wenn man da halt die Selbstdisziplin nicht an den Tag legt, dann kann aus einer Session ein, zwei Matches dann werden und denkst du dir, ach komm, noch einmal. Und dann vertieft man sich und denkt man sich, ah, Moment mal gerade, wofür mache ich das hier eigentlich alles gerade? Würdest du sagen, die Selbstdisziplin, die musstest du dir dann selber so aneignen, dass du da Recherche betreiben musstest? Oder wurden euch irgendwelche Werkzeuge an die Hand gegeben? Hast du andere Mitarbeiter gefragt, die damit erfahrener waren? Oder wie bist du in diese neue Situation reingestolpert?
Meine größte Inspiration in dieser Hinsicht war definitiv meine Managerin, mit der ich jede Woche mein One-on-One habe. Wir haben quasi einen Termin jeden Dienstag um 11 Uhr und das auch schon seit dem 1. Dezember, den wir eigentlich nie verschieben oder den wir ausfallen lassen. Und da war es ganz, ganz wichtig für mich, dass ich da in jeder neuen Woche meine Erfahrung mit dem Homeoffice mit ihr teilen konnte, sie fragen konnte, hey, wie machst du das? Wie hast du dich organisiert? Sie ist schon ein bisschen länger bei Microsoft dabei. Und das war ganz wichtig für mich, um sehr nützliche Tipps zu erhalten, wie sie sich zum Beispiel organisiert, dass sie beispielsweise alles mit OneNote niederschreibt, um keine To-Dos zu vergessen. Sich konkret aber auch im Homeoffice irgendwie Focus-Time in den Kalender setzt, um ja, in Ruhe ohne Teams-Meetings und so weiter arbeiten zu können und eben halt die ganze Selbstdisziplin, dass sie auch 100% offen mit mir gesprochen hat und gesagt hat, hey, es ist okay, wenn du Tage hast, wo es mal mit der Selbstdisziplin nicht so 100% klappt, aber im Grunde ist das Vertrauen gegeben. Und dadurch, dass wir einen ehrlichen Austausch miteinander hatten, konnte ich enorm viel lernen und quasi mit ihr als Vorbild mich auch selbst an das Homeoffice kalibrieren.
Ja, one-on-one, wahrscheinlich könnte sie dir dann auch Tipps geben, wie man dann in der Zwischenzeit zocken kann, ohne dass man die Zeit aus den Augen verliert. So als Ausgleich, weil du hast recht, wenn man sich so in den Kalender Zeit freischaufelt für Deep Work oder konzeptionelle Arbeit, die ist ja gravierend, unterscheidet die sich als Abarbeitungssachen, die du einfach in deiner To-Do-Liste dann Haken dran setzen möchtest. Wenn du da so eine Mentorin, habe ich so rausgehört, bezeichnest du sie, ist das ja, das ist Gold wert. Wenn du da jemanden hast, der dir das nicht nur vorleben kann, sondern auch von dem du ja das ganze Wissen wie eine Spritze schnell intravenös dir aneignen kannst, dann halt von der Hand direkt in den Kopf rein und umgekehrt, dass du das dann halt auch auf Papier bringen kannst. Ja, das ist dann wahrscheinlich auch für sie eine neue Situation gewesen, dann doch so lange dann in dem Homeoffice zu sein und auch gut, wie du gesagt hast, dass dann eben nicht unterschieden wird, wie, sage ich mal, in manchen anderen Firmen oder Agenturen, dass das eher, ja, Senior-Level und die Junioren eher noch, kommt alle hier direkt im Office arbeiten, dass man halt sehen kann, wie da die Produktivität und wo die Kosten halt hingehen. Hast du die Erfahrung gemacht, dass da eher drauf Wert gelegt worden ist, dass man wirklich diese physische Präsenz vor Ort haben musste, um zu signalisieren, man arbeitet und man hängt halt doch nicht irgendwo und macht gar nichts?
Meinst du jetzt in der Zeit, wo ich in der Werbeagentur gearbeitet habe?
Zum Beispiel unabhängig jetzt von deinem jetzigen Arbeitgeber, einfach so dein Werdegang bisher in der Arbeitswelt, dass du da, hast du da die Unterschiede gespürt, dass man jetzt eben auf diese Vertrauensbasis setzen kann, nicht nur, weil man es muss in der aktuellen Lage, sondern auch, weil man sieht, dass das auch für manche total eine kreative Schaffensphase sein kann?
Absolut. Ich bin der festen Ansicht, dass die Vertrauensarbeitszeit, also dieses Freilassen von der Entscheidung, ob man ins Office geht oder nicht, eine ganz, ganz große kulturelle Einstellungssache ist. Also eine Unternehmenskultur, die das von durch alle Hierarchien, wenn die Hierarchien niedergeschrieben sind, auch befürwortet. Und wenn man in so ein Unternehmen kommt, dann passt man sich ganz schnell daran an, dass man selber das Vertrauen voraussetzt, aber eben auch dieses Vertrauen nicht missbrauchen möchte und eben dieses Vertrauen auch insofern bestätigen möchte, dass man jetzt nicht wochenlang zu Hause nichts macht und keinen Output bringt, sondern eben sich auch im Homeoffice reinhängt. Meiner Erfahrung nach war es in den Jahren davor vielleicht ein bisschen anders, wo eine Vertrauensbasis eher dann der Fall war, wenn über unterschiedliche Hierarchien hinweg eine physische Anwesenheit gegeben war. Und wenn man dadurch einer gewissen Kontrolle ausgesetzt war, auch wenn es in dieser Hinsicht natürlich nicht beschrieben wurde. Und ich möchte es auch gar nicht zu negativ darstellen, weil es hatte sicherlich eine sehr große Lernerfahrung mit sich gebracht in diesem Umfeld, wo man ständig 40, 45, 50 Stunden die Woche mit Leuten physisch beieinander ist, die alle einen großen Drive haben, die alle total committed sind für die jeweiligen Projekte. Auf der anderen Seite glaube ich, dass dahingehend sicherlich auch ein hoffentlich nachhaltiger Wandel geschieht, dass eben mehr Vertrauen eben über alle Hierarchien hinweg gegeben wird.
Das heißt, ihr hattet auch Crunch-Times damals in den Agenturphasen, wo du dann halt irgendeine Deadline einhalten musstest und dann musste noch der Pitch fertig poliert werden für den nächsten Tag. Und hattest du dann dadurch dass du dann diese ganze Energie da reingesteckt hast und du hast ja von diesem Drive gesprochen. Wurde dir denn dann auch der Mehrwert dadurch bewerkstelligt, dass du dann halt dadurch einen Ausgleich bekommen hast, dass du dann eben doch den anderen Tag ein bisschen später kommen konntest oder eben doch vom Homeoffice dann arbeiten konntest, weil diese Crunch-Time gegeben war? Oder war das immer noch so im alten System, ja, was anfällt, fällt an und am nächsten Tag beginnt der neue Tag von vorne?
Ich glaube, man muss es sich aktiv einfordern. Und insbesondere in Junior-Positionen hat man das, glaube ich, nicht gemacht. Weil man wollte sein persönliches Commitment zeigen. Und das hat man gefühlt nicht getan, indem man gesagt hat, so, ich habe jetzt 45 Stunden bis Donnerstagabend schon gearbeitet, dass ich mir jetzt Freitag ein bisschen frei nehme oder dass ich später den Tag starte. Ich glaube, dass wenn es ein Problem damit gab, dann war es, dass die Vorbildfunktion, mit denen man zusammengearbeitet hat, die schon länger dabei sind, ebenfalls so lange gearbeitet haben und sich nicht freigenommen haben. Zumindest nicht, dass man es aktiv mitbekam. Also es war quasi ein, jeder hat gewisse Crunch-Time und jeder hängt sich voll rein. Der Ausgleich oder die Belohnung dafür zeigte sich dann eher in Company-Events, in gelegentlichen Feiern, in wöchentlichen, ausgelasseneren Meetings nach Arbeitsschluss ab 18 Uhr dann, wo man zusammengesessen hat und dann gegebenenfalls ein bisschen auslassen, auch Zeit noch zusammen verbracht hat. Ich glaube, das war eher treffender mit Ausgleich in dieser Welt gemeint, als tatsächlich einen Zeitausgleich zu bekommen.
Interessant, was du gerade ansprichst. Wenn ich ja jetzt nochmal die Sachen Revue passieren lasse, auch aus der eigenen Erfahrung heraus, du meintest ja, dass dann eher die Leute, die dann halt dort waren, wenn du dann Donnerstag schon 45 Stunden hattest und theoretisch ja eigentlich zu Hause bleiben konntest oder den halben Tag abfeiern konntest, bist du dann trotzdem gekommen, weil eben du als Junior siehst halt, dass dein Senior, / Mentor oder PM, egal wer, dort halt ist und trotzdem die Stunden noch drückt. Das heißt, würdest du denn das als gesundes Verhältnis sehen, dass dann so eine Basis vorgelebt wird, die sich dann die Junioren kopieren und selber irgendwann mal Senioren werden und dasselbe dann für die Junioren wiederum voraussetzen, wenn sie es nicht aussprechen, sondern wieder so eher unterbewusst, weil man das dann zeigt, dass man dann am nächsten Tag wieder dasteht?
Ich würde per se jetzt nicht sagen, dass all das schlechte Vorbilder waren, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe fachlich ganz, ganz viel gelernt, ich habe menschlich viel gelernt. Meines Empfindens nach ist es eher eine Transparenz oder eine Sache der Transparenz, wo man Junior-Leuten und Leuten, die in das duale Studium kommen oder eine Ausbildung starten, diese Transparenz gibt, dass es gegebenenfalls so sein wird, dass man sich bewusst ist, in welchem Umfeld man arbeitet, weil das Agenturumfeld oftmals ja eben nicht erlaubt, sich von dieser Mehrarbeit, die man unweigerlich macht, freizuschaufeln. Und ich meines Erachtens nach ist es einfacher, wenn diese Transparenz besteht und man bewusst sich in dieses Arbeitsumfeld gibt und sagt, ich mache das mit und das ist okay so, als wenn es mehr oder weniger überraschend passiert, man kommt nicht raus, man fühlt sich kontinuierlich schlechter damit, kann es aber auch irgendwie nicht so 100% ansprechen, weil es eben genauso vorgelebt wird.
Und der Druck wird dann auf deine Schultern quasi auch abgeglichen mit allen anderen, weil dann kannst du ja nicht der Einzige sein, der dann eben doch zu Hause bleibt, während alle anderen dann aus deinem Team halt eben doch diesen Pitch voranbringen wollen. Und ich kann das nachvollziehen, was du beschreibst. Wenn ich jetzt mir vor Augen halte, CD Projekt Red mit Cyberpunk 2077, das sollte dir als Gamer ja ein Begriff sein. Und das ist ja eine Riesenmarke, die jetzt bald in den Markt gedrückt wird. Und du kennst ja von denen, die haben Witcher 3 rausgebracht, 2, 1. Das waren Bretter, waren das. Und da wurde ja Unmengen an Zeit investiert, Unmengen an Geld verbrannt, was so dieses ganze Marketing, die ganzen Kosten, die dadurch entstanden sind, aber auch total viel Geld eingenommen. Jetzt vor kurzem wurde ja bekannt gegeben, dass eben doch CD Projekt Red eine Crunch-Time eingeführt hat, dass nämlich dann die Mitarbeiter nämlich kurz vor dem Release des Spiels stehen, was nämlich seit 7 Jahren, ich habe nochmal nachgeguckt, der erste Teaser, den ich live gesehen habe, das war vor 7 Jahren, wo man noch nichts über das Spiel wusste. Nur so ein cooler Teaser auf YouTube, wo einfach coole Retro-Musik gespielt worden ist mit so einem leichten Techno-Vibe. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nämlich auch genau das Gegenteilige gibt, was ich gerade beschrieben habe. Und zwar, dass wenn du nämlich 7 Jahre lang dein Baby aufpoliert hast, also Nächte dran gearbeitet hast, dass du dann eben kurz bevor es fertiggestellt wird, bevor die Golden Master in den Händen gehalten werden kann, dass du eben dann doch diese Zeit investieren möchtest, weil du dich dann nämlich so lange mit beschäftigt hast, dass du das nämlich von deiner Seite aus rund abgeben möchtest. Mhm. Aber auch wieder von der anderen Seite offen gestanden, ich habe mich nie involviert gefühlt oder emotional eingebracht, wenn es um einen Flyer ging, den ich damals vor 10 Jahren gemacht habe. Damit hatte ich nicht so einen Bezug, weil so schnell wie das kam, so schnell war es auch wieder aus meinem Leben. Und wenn man das aber dann immer die ganze Zeit nur vor Augen geführt bekommt, dass man eben dieses Abarbeiten machen soll über solche To-Dos, dann sorry, also ich kann da nicht connecten, das geht da nicht. Und ganz anders ist es als Selbstständiger, wo du halt immer deine Babys siehst, wie sie von klein, mittel, groß werden, wie das eine ist schwarz, das eine ist gelb, das eine ist grün, das eine ist rot, das andere hat einen ganz anderen Namen, das andere klingt komisch, hört sich komisch an. Weil wie auch dieser Podcast, der noch total jung ist, brauchte das ja auch ein Gesicht. Es brauchte einen Namen. Die Stimme, die es jetzt bekommt, ist halt jetzt durch die Kommunikation, die wir miteinander führen. Und manchmal ist die hakelig, manchmal weiß ich gar nicht, was technisch falsch ist, weil ich mich da auch einfach learning by learning einfach dazu lerne, eben durch diese Konversation, die wir gerade führen, was man besser machen kann. Und ich kann dir eins sagen, so involviert, wie ich jetzt bin in diesen Jahren in der Selbstständigkeit, das war ich vorher nicht wirklich, weil ich mich nicht connecten konnte eben mit diesem Produkt oder mit dem Output, der generiert worden ist. Und jetzt würde ich nämlich gerne die Brücke dazu schlagen, weil du als Storyteller erzählst doch genau so eine Geschichte, damit man sich auch mit etwas verbunden fühlt.
Erst vielleicht nochmal ganz kurz dazu, du sprichst ganz viele wichtige Themen da an. Und Leidenschaft ist sicherlich eines der Hauptthemen, warum man sich selber in einem Umfeld begibt, wo man weiß oder wo es vorausgesetzt wird, gewisse Umstände anzunehmen und sich da durchzukämpfen. Und wenn die Leidenschaft für ein Thema gegeben ist, und um dann nochmal auf die Vorbilder in der Agenturwelt zurückzukommen, die leben das vor. Man merkt, mit jeder Faser ihres Körpers leben die diese Agenturwelt, leben die Produkte, für die die Werbung machen, und leben die für gute, kreative Kampagnen. Für einen selber ist es dann immer die Reflexion ganz, ganz wichtig, inwiefern man sich selber damit, eben wie du sagst, connecten kann. Ob man gewillt ist, dieser Leidenschaft ebenso nachzugehen, ohne Kompromisse, oder ob man sagt, ja, ich liebe den Job, ich finde den Job ziemlich geil und ich bin gerne hier, aber ich kann meine Leidenschaft nicht so stark für dieses Thema forcieren, dass ich kompromisslos mich dieser Crunch-Time hingebe. Und bei dem Beispiel mit Cyberpunk, ich habe es jetzt auch vor kurzem gelesen, eine 6-Tage-Woche wurde vorausgesetzt bis zum Release. Es ist, glaube ich, das eine, wenn man nach so langer Entwicklungszeit in eine Crunch-Time geht und sein Baby, wie du sagst, fertigstellen will. Das andere aber, wenn in einem Unternehmen über die Jahre hinweg immer wieder gesagt wird, ja, wir wollen von dieser Crunch-Time weg, wir verbessern das Arbeitsumfeld, bei uns wird es keine Crunch-Time mehr geben, und wo es dann trotzdem wieder dazu kommt. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da vor den Kopf gestoßen fühlen und wieder dann kurz vor der körperlichen Erschöpfung noch eine Crunch-Time durchgehen und noch eine. Und sich dahingehend einfach über die Jahre hinweg nichts bessert und es bleibt dann quasi bei, ja, leeren Versprechungen.
Das Versprechen, was ja auch CD Projekt Red, was du auch angesprochen hast, gegeben hat, ist, die werden sogar am Gewinn mitbeteiligt, die Leute, und das aber nicht nur, seitdem es Crunch-Time gibt, das war schon immer bei denen so der Fall. Das war bei den Spielen davor, das war bei den Add-ons davor, egal was sie gemacht haben, egal welchen Event, die Mitarbeiter werden beim Gewinn mitbeteiligt, weil das einfach deren Credo ist. Und ja, wenn man das jetzt vergleicht, die sind dann halt, sage ich mal, in einer Ausgangslage, wo, wenn Crunch passiert, ne, und du hast ja diese 6-Tage-Woche angesprochen, die halt vorher, dagegen haben die sich gewehrt. Die haben gesagt, das gibt es nicht. Deswegen wurde das Spiel ja 3-mal verschoben. Deswegen ist es seit 7, 8 Jahren in Entwicklung. Weil die nämlich auch nur etwas mit Hand und Fuß machen wollen. Aber dementsprechend hat das auch einen Preis, den man dann zahlen muss. Nicht nur als Firma, nicht nur als Mitarbeiter, sondern auch am Ende des Tages als die Person, Kunde oder als Mitarbeiter, der das eigene Spiel spielen möchte. Das ist dann halt so eine Gratwanderung, die man sich dann auch bewusst machen sollte, weil du hast nämlich auch angesprochen, diese Vorbilder, die man sich dann hat. Und das ist auch ganz gefährlich, weil ich habe mir nämlich gerade auch überlegt, Dieter Rams, der die Kampagnen für Braun damals gemacht hat, in den 60er, 70er Jahren, der Gesetze gemacht hat in der Ästhetik, die für Bauhaus-eske Sachen stehen können, wo sich Apple inspiriert hat von dem iMac, iPod, für den iPod Touch, für das iPhone. Das sind ja Vorbilder, die spielen in ganz anderen Himmelssphären. Und wenn ich mir gewünscht hätte, in deren Position als Junior zu stecken und den als Mentor zu haben, natürlich würde man unheimlich viel lernen. Und wie du auch schon sehen kannst, ich habe gar keine Haare mehr auf dem Kopf. Das hat ja auch einen Grund, nicht nur erblich bedingt, weil ich auch einfach durch eine sehr stressige Zeit in meinem Leben gegangen bin, wo halt auch Burnout ein Thema war, wo ich mich einfach kreativ ausschöpfen wollte, aber einfach kreativ ausgebrannt war auf der anderen Seite, weil mir nämlich industrielle Fertigen von Kreativität total demotiviert hat. Und damals gab es auch Tage bei mir, dass ich da nicht arbeiten konnte und dann habe ich mich auch einfach vor die Konsole gesetzt und einfach die Zeit vergessen wollen. Daraus habe ich dann versucht, meine Kreativität wieder zu schöpfen, indem ich wieder andere Sachen mache, mich gar nicht mit dem Beruf an sich auseinandersetze, sondern versuche einfach wieder die Lust an dem kreativen Arbeiten durch andere Sachen zu finden. Und ich musste da auch durch Himmel und Hölle gehen. Und ist dir das auch mal passiert, dass du dann in so einer Crunch-Time ja fast vor die Wand gefahren bist und es fast gar nicht gemerkt hast und dann erstmal die Handbremse ziehen musstest?
Interessanterweise war eines meiner allerletzten Projekte in der Werbeagentur ein Projekt, das wahnsinnig viel Zeit gefressen hat, weil es ein Pro-Bono-Projekt war und ich offiziell Zeit dafür erst nach meiner offiziellen Arbeitszeit hatte. Erstmal das Tagesgeschehen und dann dieses Pro-Bono-Projekt. Dieses Pro-Bono-Projekt wurde aber derart zeitintensiv, weil wir auch mit einem kleinen Team, wir waren nur 3 Leute, 2 Kreative und ein Projektmanager in meiner Funktion, aber das Ganze wurde letztendlich zu einem Herzensthema auch. Wir waren 100% hinter der Idee. Aber man hat schon mit den 2-3 Monaten, wo sich das hingezogen hat, gemerkt, wie die körperliche Verfassung zum einen immer weiter angespannt ist, weil es ein gewisser Erwartungsdruck auch von der Agentur kam. Ich sag mal, dass ein solches Prestige-Projekt letztendlich auch hoffentlich einen zählbaren Erfolg einfährt, ist sicherlich ein Stressfaktor, aber auch aus persönlicher Sicht, weil man eben über die eigene Arbeitszeit hinaus noch so viel dafür getan hat. Bezeichnenderweise bin ich auf den Tag, wo das Projekt gelauncht ist, es war der internationale Tag gegen Rassismus, es war eine Kampagne für mit der UNESCO zusammen gegen Rassismus, und an dem Tag, wo wir die Kampagne gelauncht haben, in dieser Nacht bin ich krank geworden. Und so krank, wie ich es Jahre jetzt nicht mehr war, ich lag bestimmt 2 Wochen flach und musste dann quasi am Kampagnentag selber, wo viel noch getan werden musste, mit 40 Grad Fieber noch ein paar Mails versenden, weil ich quasi mit den 2 anderen in meinem kleinen Team mehr wusste jetzt als andere. Ich konnte das Projekt dann nicht am Launchtag irgendwie übergeben. Aber es hatte für mich etwas Bezeichnendes, dass ich eben da so krank wurde. Und was auch nachhaltig oder im Anschluss mich hat reflektieren lassen, ob es diese körperliche Belastung bis dahin wirklich wert war. Die Idee an sich, die war es wert. Wir haben uns für etwas Gutes eingesetzt und wir wollten einen Change damit forcieren. Ja, ich glaube, selbst wenn die Agentur damit erhofft, auch gewisse Awards zu sammeln, ist aus unserer kleinen Teamsicht die Idee immer im Vordergrund gewesen und nicht überlegt haben, man erstellt ja keine Creatives und sagt, okay, wir erstellen das jetzt so, damit wir mehr Awards gewinnen, sondern wir haben wirklich erhofft, damit einen Impact zu erschaffen. Ja, aber als die Kampagne dann gelauncht ist, hat es sicherlich gute Erfolge gehabt und wir hatten auch ein paar gute Nominierungen. Und wir haben vor allen Dingen auf Social viel Diskussion geschaffen, für ein Thema, was definitiv noch mehr Aufmerksamkeit brauchte. Und doch war es im Nachhinein, in dem, vor allen Dingen in den Tagen danach, wo dann quasi das Down war und wo quasi die Kampagne abgeschlossen war, keine Aufgaben mehr dahingehend anstehen und ich war krank. Ja, war die Frage, war es das wert? Hat mich das jetzt erfüllt? Und was war das ultimative Incentive, dass ich so viel Arbeit da reingesteckt habe? Und es war lustigerweise zu einer Zeit, da hatte ich schon gekündigt bei der Werbeagentur, weil ich so ein bisschen schon im Hinterkopf hatte, dass ich wieder auf Reisen gehen möchte und mir nochmal eine längere Auszeit nehmen möchte, bevor ich vielleicht dann ja richtig in den Job noch wieder einsteige. Und dass ich trotz der Kündigung dann so viel Zeit da reingesteckt habe, hat mir sicherlich mehrere Sachen gelehrt, wie ich damit langfristig umgehen möchte und ob ich in ein Umfeld, wo es dazu immer mal wieder kommen kann, ob man es möchte oder nicht, auch ja, ob man da noch wieder zurück möchte.
Hut ab und mega, dass du da das fürs öffentliche Gemeinwohl dich da so eingesetzt hast und eben gegen Rassismus etwas nach deiner eigentlichen Arbeitszeit in der Agentur gemacht hast, wo dann die Message rüberkommen sollte, die dich selber so fasziniert hat und wo du gesagt hast, ich mache das unentgeltlich. Und ich sehe da die Parallelen, ich habe genau das Gleiche gemacht. Bei mir war aber das Thema AIDS und zwar die AIDS-Hilfe. Das ist damals gewesen, ich war noch in der Agentur, habe aber innerlich schon längst gekündigt und habe schon nebenbei angefangen, mich freiberuflich selbstständig zu machen, und zwar als Kleinunternehmer. Sprich, ich konnte Rechnung schreiben, aber ich durfte keine 19% ausweisen, auch nicht einbeziehen. Das heißt, ich konnte einfach schon mal offiziell irgendwo eine Rechnung machen, wo mein Logo draufkommt, wo mein Name draufsteht. Und das macht etwas mit einem, weil dann wird es auf einmal ernst. Nebenbei hatte ich schon meine ersten 2, 3 ganz kleinen Kunden, wo ich mehr Zeit reingesteckt habe, als ich eigentlich Geld verdient habe. Dabei kam auch noch dann die Freiwilligenhilfe bei der AIDS-Hilfe. Und zwar haben die halt auch einen Kreativen gesucht, der sie begleitet. Und dann merke ich, selbst nachdem ich 9 bis 10 Stunden mit viel zu viel Koffein damals bei der AIDS-Hilfe vorbeigeschaut habe, total müde war. Ich weiß noch, das war irgendwann mal im Winter, wo es eh schon sehr, sehr früh dunkel wird. Bei mir waren die Tage, ich gehe nachts raus, komme nachts wieder und bin nachts immer noch aktiv, weil ich immer noch mit meinem Kopf darüber nachdenke, wie man die Projekte besser machen kann. Wir haben da halt Konzert geplant, wo wir dann nämlich dann Bands vorher interviewt haben und auch einspielen lassen haben. Und dann haben wir auf YouTube und damals auf Facebook eine Abstimmung gemacht. Die Top 5, die ihr votet, kommen dann zu einem großen Konzert, so eine Art Benefit-Konzert, wo man dann halt nämlich dann spenden kann. Das waren alles junge Leute, hat mega Spaß gemacht, aber ich war fix und fertig. Und bei mir waren das dann, mein Rücken hat geknackst und ich fühlte mich schon 20, 25 Jahre älter. Aber bis ich gecheckt habe, das lag nicht unbedingt daran, dass ich etwas nun gemacht habe, was mir Spaß macht. Es lag einfach, weil ich vorher viel zu viel gemacht habe, was mich einfach müde gemacht hat im Kopf, was mich ausgesaugt hat. Und mehr, als ich dann gemerkt habe, dass ich sowas auch bis nachts machen kann, das mega viel Spaß gemacht. Deswegen sehe ich da den Drive, den du auch verspürt hast, es trotzdem gemacht zu haben, und sehe da die Parallelen, wo du halt auch hergekommen bist. Und das macht ja aber einen mit etwas, mit einem. Und wie siehst du da den Sinn für dich, den du dann daraus gefunden hast, wenn du das im Vergleich siehst, wo du jetzt stehst, wo du hergekommen bist und was du erleben musstest?
Also erstmal auch großen Respekt an dich, dass du dich für dieses wichtige Thema auch eingesetzt hast. Und es ist schön zu wissen, dass sich da sicherlich ja Gemeinsamkeiten über unterschiedliche Berufe, aber in ähnlicher Weise ergeben. Ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, dass man dann abends mit einem erfüllenden Kopf oder mit einem erfüllenden Gedanken einschläft und sich quasi sicher ist, ja, ich habe heute viel gemacht, aber ich habe das für etwas Gutes getan und ich habe das für auch etwas gemacht, wo ich mich selber erfüllt fühle. Und das ist letztendlich die entscheidende Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss. Und die habe ich mir auch gestellt in der Zeit, wo ich in der Agentur gearbeitet habe. Lange Zeit hatte ich geglaubt, mein oberstes Ziel ist es, ich möchte so schnell wie möglich aufsteigen. Ich möchte vom Junior Digital Marketing Manager zum Senior werden und so weiter.
Die typische Karriere, die auch dort einem vorgelebt wird, ne?
Genau, eben. Und dann kam relativ für mich auch neu der Gedanke, ob ich vielleicht doch erstmal wieder auf Reisen gehen möchte, um mir dieser Sache eigentlich klar zu werden. Und ob ich eigentlich der Typ dafür bin, der jetzt 7, 8 Hierarchien aufsteigen möchte, in so kurzer Zeit wie möglich, wo es sicherlich gute Vorbilder für gab, die wahnsinnig viel erreicht haben, aber ob das auf mich persönlich passt. Und vor allen Dingen in der Erleichterung, die ich gespürt habe, als ich dann auf Reisen war, nicht 100% deswegen, weil man sich plötzlich in einer wahnsinnig grandiosen Landschaft bewegt, sondern weil man sich sicher war, ich mache gerade was, was mich 100% erfüllt und nicht nur irgendwie nur 70, 80%. Daran habe ich gemerkt, dass ich für mich entschieden habe, ich gehe nicht zurück in die Agenturwelt und ich möchte ein Unternehmen finden, womit ich mich 100% identifizieren kann, wo ich gerne mich reinhänge und wo ich eben mir am Ende des Tages sagen kann, ich habe viel gemacht, aber das, weil es einen positiven Einfluss auf mich persönlich hat. Und das erlebe ich aktuell ganz stark und ich glaube, das habe ich ganz stark in den, auch schon eigentlich seit dem 1. Dezember, seit ich bei Microsoft bin, erlebt, weil ganz, ganz viel Unterschiedliches mit reinläuft, was relativ neu für mich ist. Das ist zum einen diese Unternehmenskultur, wo sicherlich Vertrauensarbeitsort mit reinspielt, aber auch flachere Hierarchien, der Umgang miteinander war immer per Du und auf einem Level, wo man auch in einer Art, ja, sagen wir, Reverse Mentoring, dass die Erfahrenen immer ein offenes Ohr für Jüngere haben und auf ja, gegenseitige Ratschläge auch in einer Ernsthaftigkeit eingegangen sind, die man so als jüngerer Einsteiger und Einsteigerin nicht erwartet. Da kommt dann dazu, dass der Job an sich mir viel, viel mehr zugestanden hat. Also ich habe Aufgaben übernommen, die ich in der Agenturwelt oder in meinem vorherigen Job nur ganz grob anreißen konnte, die mir aber eigentlich viel mehr Erfüllung gegeben haben als das, womit ich mich 85% der Zeit beschäftigt habe. Und es kam dazu, dass ich mit Data Analytics, um konkret zu werden, auch ein komplett neues Feld eröffnen konnte, was ich für mich gesagt habe, das ist ein Feld, was mich stark interessiert. Ich habe keine Ahnung davon, aber ich erachte es als wahnsinnig wichtigen Skill für die Zukunft und ich möchte da reingehen. Über das Kreative und das Projektmanagement hinaus. Und diese Mischung aus neuer Unternehmenskultur, Produkten und Services, die nachhaltig unsere Zukunft mitgestalten und Aufgaben, die einerseits herausfordernd sind und neu sind, während andererseits Aufgaben dabei sind, wo man bereits eine Expertise mitbringen kann und auch als Experte im jeweiligen Aufgabenbereich gilt. Diese Mischung hat es mir bisher sehr einfach gemacht, mir so viele Stunden der Arbeit zu widmen, wie es mir persönlich möglich ist und dass ich damit immer noch fein bin.
Und wir reden halt jetzt hier von Microsoft, ne? Und ich kenne Pritschen, die halten sich für Nabel der Welt. Also du vergleichst gerade total unterschiedliche Sachen, dachte ich mir dann immer. Also jetzt nicht du als Person, sondern immer das Gegenüber. Und dann denke ich mir so, okay, wait a minute. Das heißt, ich bekomme X für diesen Output und versprochen wird mir dann Artdirektion in 10 Jahren. Okay, in 10 Jahren bin ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt schon Zweifel daran habe, dass ich mich überhaupt sehe, wohlfühle und auch diese Werte teile, ich sehe mich da nicht. Und ich finde das extrem cool, dass du nämlich erst gesagt hast, bevor ich eventuell in dieser Branche Karriere mache, und ich schon meine Hörner dort abgestoßen habe und immer mehr dazugelernt habe, ich mache erstmal einen Restart. Und zwar ziehe ich jetzt bewusst die Handbremse und gehe erstmal reisen. Danach hast du das gefunden, was für dich ein Karrierestep sein kann, aber vielmehr hast du etwas gefunden, wo du Sachen nicht weißt, das kommunizieren kannst. Und weißt du was? Jetzt wirst du sogar noch dafür bezahlt, dass du das lernst, was du machen sollst. Und wenn es sogar ein Zukunftsfeld sein sollte, wie Data Analytics, was du beschrieben hast. Ich finde das so beschreibend, dass du dort in der Festeinstellung genau das gefunden hast, was bei mir das passte irgendwie nicht. Das war wie Öl und Essig. Ich konnte so gut es geht einfach weiterschlagen, aber die wollten sich nicht zusammen verrühren. Nach einer gewissen Zeit sind die immer wieder auseinandergegangen. Mhm. Und mega. Also, wie du sagst, dass er dann nach dem Reisen, dass sich das den Kopf frei bekommen hat, das war wie bei mir. Ich hatte unzählige Überstunden. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt erstmal anderthalb Wochen Urlaub. Und ich bin zum ersten Mal alleine im Winter nach Griechenland geflogen. Und das war komplett neu für mich. Das war zu einer Zeit, wo ich selber nicht wusste, wo ich hin möchte. Aber ich wusste, da wo ich gerade bin, das macht mich nicht glücklich. Und ich war sehr unglücklich, ausgebrannt, hatte schlaflose Nächte, weil ich wollte einfach nicht mehr dahin, wo ich hin musste, weil ich nämlich keine andere Alternative bisher gesehen habe. Also bin ich zu meinen Großeltern im Winter nach Griechenland. Ich habe Sachen gesehen, die ich vorher nie gesehen habe, weil ich sonst immer nur im Sommer in Griechenland war. Und dort zu sehen, dass Griechenland mega schön sein kann, wenn oben an den Bergen schon der erste Schnee liegt, dass es auf einmal grün sein kann in Griechenland. Ich kannte das immer verbrannt. Alles war gelb, alles war orange. Das waren die Töne. Bei allen Fotos, die ich mir angucke, bis zu diesem gewissen Urlaub, waren die alle gelb. Und dann gucke ich mir diese Fotos an, das war nebelig, es hat geregnet, ich hatte eine dicke Jacke an. Und das hat was mit mir gemacht, weil ich nämlich gesehen habe, dass das für mich schon ein kleiner Schritt aus meiner Komfortzone war, dass ich gesagt habe, ich begebe mich in einem Safe Place, wo ich eigentlich nur im Sommer war, aber zu anderen Konditionen. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich dann aus Griechenland wieder in Deutschland war, ich habe gekündigt. Und ich hatte nichts. Ich hatte keinen anderen Job sicher danach. Aber ich wusste, das möchte ich nicht machen. Und Step by Step bin ich dann in die Freiberuflichkeit reingegangen und aus Kleinunternehmer wurde Normalunternehmer. Und dann 10 Jahre, 12 Jahre später, wenn ich darüber nachdenke, ja, es war nötig. Und ich kann so connecten mit dir, was du beschreibst mit diesem Reisen, dass das einfach den Kopf wieder frei gemacht hat, weil so gut ich auch Griechisch kann in Wort und Schrift, ich kann es bei weitem nicht so gut, wenn ich jetzt von jetzt auf gleich in Griechenland wieder wäre und mit dem Taxi von A nach B fahre, da muss ich auch wieder ein bisschen reinkommen. Aber nach 1-2 Tagen fühlt es sich wieder natürlich für mich an. Und dieses Natürliche in die Bahn wiederkommen, mit dem, dass du dich bewusst da ja reinbegeben hast, das hat mir geholfen, dann in Deutschland die Kündigung zu schreiben und die abzugeben. Das hat definitiv was mit dem Reisen zu tun gehabt. Und schön, dass du dann auch bei dir diesen Weg dadurch gefunden hast. Hat dir das auch geholfen, deine Geschichten dort in der Kommunikation, im Management dann zu streuen? Inspiriert dich das? Kannst du das in deine Kreativität mit einfließen lassen?
Also erstmal super cool, dass du diese Erfahrung durchgemacht hast. Ich kann mir ganz gut vorstellen, wie es war für dich im Winter dorthin zu reisen, mit einer komplett neuen Intention und mit einem komplett neuen Perspektivwechsel auch. Und dass dich das dann letztendlich als Resultat von Gedanken und von einem Körperbefinden letztendlich nur bestärkt hat, okay, ich gehe jetzt aus diesem Urlaub wieder zurück, hab die Inspiration gesammelt, hatte hier die Ruhe und den Perspektivwechsel, um mir dessen bewusst zu werden. Und ich bin der starken Meinung, die Anzeichen dafür, die gibt es in den Jahren schon davor. Man muss sehr, sehr bewusst und achtsam auf diese Anzeichen achten und überlegen, gab es vorher schon oder gibt es Anzeichen, die mir sagen oder die mich bewusst herausfordern in der Frage, ob ich in der Arbeit glücklich bin, die ich mache. Und das habe ich für mich 2015 beispielsweise auf meiner allerersten Reise, wo ich alleine unterwegs war, mit einem Zelt bin ich nach Norwegen geflogen, ganz stark nachhaltig auch beeinflusst, weil ich in Norwegen mit dem Zelt plötzlich gemerkt habe, wie sehr mich das alles erfüllt und Erfüllung oder die Art und Weise, wie mich das erfüllt hat, die ist erst dadurch so intensiv für mich geworden, dass sie einen ganz starken Kontrast zu dem eventuell nicht ganz so Erfüllten in der Wirklichkeit, in der Heimat, in dem Alltagsjob gespürt habe. Und das war vielleicht so das früheste Zeichen, das mir gesagt hat, vielleicht ist dieser Weg nicht für immer der richtige. Und von diesen Zeichen spreche ich nämlich, wo man sich bewusst für interessieren sollte, die man selber erlebt hat und wo man reflektieren sollte, was haben mir diese Erlebnisse eigentlich gezeigt und wo möchte ich hin. Zu deiner Frage, ich habe auf Reisen immer ganz, ganz viel Inspiration gesammelt und konnte mich immer kreativ ausleben. Konnte, wenn ich auf Reisen war, zu 100% den Tag so einteilen, wie ich das wollte und mich 100% meinen Leidenschaften wie dem Schreiben, dem Fotografieren und dem Film hingeben. Und das in einer neuen Kultur, die so ganz anders ist als das Gewöhnliche, was ich mein Leben lang in der Heimat erlebt habe. Und in erster Linie glaube ich, dies hat für mich als Storyteller einen Einfluss gehabt, der mich jetzt noch länger beschäftigen wird, dass ich glaube, die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, haben mir meine eigenen Fähigkeiten und meine eigenen Wünsche und Erfüllung näher gebracht, sodass ich mir mittlerweile sicher bin, ich möchte meinen Arbeitsalltag nicht 100% ohne diesen Dingen, die mich erfüllen, zukünftig erleben. Und deswegen erfüllt mich das jetzt gerade so, weil ich eben diese Fähigkeiten mit einbringen kann und eben nicht unter den Teppich kehren kann oder punktuell hier und da mal einsetzen kann. Und wer weiß, wo das hinführt, ob es irgendwann dann mal auf strategischer Ebene, auf Manager-Ebene für konzeptionelle Ideen sorgen kann, anstatt dessen, dass man tatsächlich selber ausführt. Aber dieser große Perspektivwechsel, also ich war letztes Jahr 6 Monate in Südamerika. Ich habe vereinzelte Spanischkenntnisse gehabt, aber war vollkommen überfordert in Chile, wo wir gestartet sind, über Bolivien, Peru, Kolumbien, Costa Rica und so weiter. Und immer war die Frage, wie können wir den Tag so ausfüllen, dass wir für uns sagen, das erfüllt mich am meisten. Und diese Inspiration nehme ich mit und versuche auch kontinuierlich in die Stories einzubringen, die ich bei Microsoft versuche voranzutreiben. Ich muss der Transparenz auch einfach auch sagen, dass es gar nicht so sehr ist, dass ich ständig aktiv selber Stories zusammensuche und selber schreibe. Es ist eher so, wir arbeiten natürlich auch mit einer PR-Agentur zusammen. Wir sind sicherlich eine Art Content-Powerhouse in Microsoft selber, die viel Content erstellt. Aber auch ganz viele Geschichten werden natürlich mit Hilfe unserer Agentur auch erstellt. Und ich sehe mich eher in einer distribuierenden Rolle, wo ich überlege, wie können diese Stories den maximalen Impact erreichen, indem wir eben eine Transparenz haben über alle Kanäle, die wir bespielen wollen, welche Zielgruppen wir haben, wann welche Zielgruppe aktiv ist, welcher Kanal, welches Medium der richtige Output ist, was Trends sind, welche neuen Formate wir ausprobieren sollen und so weiter. Das ist eher, glaube ich, das Storytelling, wie ich es aktuell erlebe, anstatt dass ich jetzt aktiv bei Microsoft rumlaufe und Menschen anspreche und sage, hey, was ist die kurze Story, die wir jetzt neu bringen können?
Ja, also auch so eher konzeptionell gehst du dann, du hast dann vielleicht den Funken der Idee und dann arbeitest du so einen roughen Entwurf erstmal aus und dann mit der Agentur verfeinerst du das, aber du selber stehst dann halt trotzdem als Ankerpunkt dieser Idee, dieses Konzepts, weil du dann auch sagen kannst, wir können in diese Richtung gehen, ich habe da Erfahrung, ich habe da einen Input, oder haben wir vielleicht noch eine Variante A und B, die wir dann noch vielleicht kombinieren können oder vielleicht für einen anderen Zweck nehmen können. Ich würde gerne auf einen Punkt noch zurückgehen, den du angesprochen hast, und zwar, am Anfang meinten wir ja irgendwie so in dieser Agenturwelt dieses ganze Karriere machen. Jetzt sind wir durch die Reise dieses Gesprächs und dieses Dialog, den wir führen können, wirklich an den Punkt gekommen, wo wir auch herausgestellt haben, dass Reisen was mit uns beiden gemacht hat. Ich bin nicht so ein Schreiberling. Bei mir ist das eher so introvertiert, habe ich das dann verarbeitet, aber nie irgendwo festgehalten. Und auf deiner Seite ist, wenn du sagst, du hast einen Reiseblog und ich habe diese Hiking-Videos gesehen, die du gemacht hast, ich beobachte mich dabei, wie ich auf YouTube dein Video angeklickt habe und eine Person dabei sehe, wie sie 5 Minuten in einer idyllischen Landschaft 15 Kilometer auf sich alleine gestellt, sich dabei filmt, wie sie da geht. Das hat mich mega beruhigt. Das habe ich, bevor wir hier den Podcast gestartet haben, habe ich mir dieses Video nochmal angeguckt. Das war wie Meditieren für mich. Weil ich konnte jemandem dabei zugucken, wie er einfach seinen Weg geht. Das war halt nicht mit, hey, ich habe folgendes Produkt in die Kamera gehalten und Affiliate-Links und so Social-Media-Influencer-Style. Nein, das war einfach das, was ich gerade nicht machen kann. Das hat jemand für mich gemacht und mich quasi ein bisschen mit an die Hand genommen, ja. In der aktuellen Lage, natürlich würde ich gerne mehr reisen. Natürlich würde ich mir gerne meine Großeltern in Griechenland sehen, solange ich es noch kann. Wenn ich darüber nachdenke, Jan, nichts, aber auch gar kein Streit, den ich mit irgendwelchen Kunden, mit irgendwelchen Mitarbeitern hatte, ne, wiegt auch nur die Zeit, die ich noch mit meinen Großeltern verbringen darf, weil die sind, vielleicht sind die nur noch 1000 Stunden hier auf dieser Erde. Das ist gar nichts. Das heißt, wenn ich diese Zeit nicht sinnvoll genutzt habe und mich vorher halt mit mich selber geärgert habe, weil ich nicht wusste, wo ich hin will, oder mich mit Mitarbeitern nicht verständigen konnte, das ist eine ganz andere Sache, die man angehen müsste und losgelöst von diesem, was einen wirklich erfüllt und wo man dann wieder diese Kraft herzieht, um nämlich dann ja seine eigene Geschichte schreiben zu können und zu erzählen zu können, so wie wir es gerade machen. Du hattest nämlich dann gesagt, dass während du jetzt hier bei Microsoft arbeitest und vorher deine Agentur-Erlebnisse gemacht hast, mittendrin dieses Reisen, wenn dir jetzt angeboten wird, hey Jan, du kannst Karriere machen, aber du könntest auch ein Sabbatical haben, aber du müsstest dich entscheiden. Und nur aus der Generation heraus, wo wir beide sind, würde ich ganz klar das Sabbatical vorziehen, weil die Karriere, das ist so dieses Modell, was vielleicht noch mein Dad verfolgt hat oder sein Vater. Deswegen vermute ich eher, wir viel mehr aus eben solche Incentives ziehen könnten, als dass wir dann brutto 300 Euro mehr bekommen oder 500 und netto bleibt dann noch ein Obolus übrig.
Ja, ich habe da mehrere Gedanken zu. Also zum einen glaube ich, das konkret ist sicherlich auch ein Generationswechsel, der sich aktuell vollzieht, wo Incentives eben nicht nur monetärer Natur sein sollten und sind, sondern eben durch Optionen wie eben auch ein Sabbatical, was gegebenenfalls für ganz, ganz viele Menschen ganz wichtig sein kann, eben diese Option zu haben. Wenn du mich fragen würdest, welche Option ich jetzt gerade wählen würde, dann wäre es tatsächlich eher jetzt die Arbeit zu wählen. Weil zum einen gab es eine Zeit lang nach der Reise, dass ich in gewisser Weise gesättigt war. Ich habe meine Erfahrung gesammelt, ich habe eine neue Kultur kennengelernt, mehrere neue Kulturen. Ich hatte ganz, ganz viel Zeit zu reflektieren und bin mir bewusst geworden, was ich in Zukunft machen möchte. Und ich bin wahnsinnig glücklich und froh darüber, bei Microsoft gelandet zu sein und das hier weiterführen kann, was ich reflektiert habe und was mir wichtig war. Jetzt gerade ist es dann eher so, dass ich sage, die Arbeit, die ich mache, die gibt mir viel und Karriere an sich ist für mich ein Konstrukt, das automatisch geschieht, wenn man seiner Leidenschaft nachgeht.
Exakt.
Und ja. Es passiert einfach. Ich habe einfach nur die Intention, meinen Job, den ich jetzt gerade mache, den einfach gut zu machen. Und mit dieser Intention entwickelt sich alles Weitere von ganz alleine, weil ich auf meine Fähigkeiten aufbaue, neue Fähigkeiten dazu lerne und immer wieder kontinuierlich neue Chancen und Möglichkeiten erhalte. Und wie gesagt, Karriere ist dann etwas, das Byproduct, was dann glücklicherweise geschieht. Und umgekehrt zu sagen, mir ist der Karrieregedanke wichtiger und ich möchte so schnell wie möglich viel Geld verdienen, so schnell wie möglich eine prestigeträchtige Position innehaben. Wenn man darauf hinaus hinarbeitet, unabhängig davon, wo man sich selber persönlich am wohlsten und am glücklichsten fühlt, dann ist das meiner Meinung nach nicht das richtige Konzept. Und das konnte ich für mich so herausfinden und bin da eigentlich ganz glücklich drüber.
Das würde dich auch auffressen. Also ich bin der Meinung, das sind jetzt nicht meine Worte, das kommt aus dem Buddhismus. Und zwar, wenn du nach etwas so krampfhaft verlangst, ne, das frisst dich auf. Wenn du immer im Spiegel gucken würdest und dich hässlich findest, ne, und immer was tust, das, was du tust, das macht dich hässlich. Weil du denkst, indem du mehr und mehr getan hast, musstest du noch hübscher aussehen. Tatsächlich verlierst du den Blick in den Spiegel. Wenn du der Klügste sein möchtest, damit du immer einen flotten Spruch auf Lager hast, damit du, wenn du den Raum betrittst, immer der Klügste bist und dich dann im Spiegel begutachtest, dann fühlst du dich immer als Dümmster. Weil du kannst nicht klug genug sein. Es wird immer jemand anderen geben, der dir dann schon die Leviten dann liest, wenn du dann auf einmal wieder einen falschen Spruch gebracht hast. Genauso ist es, wenn du nur Party machen möchtest in deinen jungen Jahren oder in deinem hohen Alter. Dann wird keine Party groß genug sein für dich, weil wenn du dann im Spiegel guckst, wirst du immer wieder unzufrieden sein. Diese Zielsetzung, wenn wir das jetzt auf diese Arbeitswelt beziehen, mit Karriere machen, das muss auch ein Ziel haben. Nur Karriere machen, damit man dann ein dickeres Auto fährt, eine dickere Uhr tragen kann, maßgeschneiderte Klamotten, ja, das können Ziele sein, aber wenn du dann in den Spiegel guckst, wie dick kann denn noch eine Uhr werden? Oder wie lang muss noch ein Auto oder wie klein sollte das Auto sein und wie schnell? Das sind dann halt alles Dinge, die dich dann auffressen. Deswegen ist es verdammt sinnig, schon selber zu wissen, ich möchte Karriere machen, aber was meine nächsten 3 Jahre, die ich vorhabe? Welche kleinen Meilensteine möchte ich erreichen, bis ich meinen größten ersten Meilenstein habe? Weil das ist ja alles wieder mit einer Steigung und einem Plateau. Als Selbstständiger bin unzufrieden mit etwas und schimpfe dann über mich selber, weil ich mich auf dem Plateau gerade befinde. Reflektiere ich aber und gucke einmal kurz nach hinten, dann sehe ich, das geht ja nach unten. Weil da gab es nämlich Steigungen, die ich gegangen bin, mit ganz anderen Plateaus, die viel weiter unten sind. Wenn ich mich dann über etwas ärgere, tue ich das nur, weil ich mich gerade in diesem Plateau einfach zu wohl fühle. Das heißt, ich suche die nächste Steigung, bis ich mich dann wieder aufrege und sage, verdammt, was ist denn jetzt schon wieder? Was ist wieder im Getriebe? Ich befinde mich wieder auf dem Plateau und muss eine neue Steigung suchen. Und das ist dann wieder so dieser Weg, den man gehen kann, um zu sagen, definier das ruhig als Karriere, aber zieh daraus das, was du nicht aus dem Auge verlieren darfst, was dich nämlich dahin gebracht hat. Du weißt ja selber, in dieser Kreativbranche, wo wir uns befinden oder in Vergangenheit noch in einer anderen Konstellation befunden haben, dieser nötige Drive und Spaß, der dazukommt, entwickelt sich ja auch erst, wenn man mehr und mehr davon machen durfte und nicht einfach machen sollte. Und immer wenn ich was machen durfte von meiner Seite aus, wo ich selber fallen konnte dabei, habe ich am meisten gelernt. Ich habe nicht dabei gelernt, wie mir dann mein vermeintlicher Mentor damals einfach gesagt hat, Christos, führ das mal bitte aus. Bitte mach dieses Konzept, was jemand anderes schon gemacht hat und wir brauchen jetzt nur noch die Reinzeichnung. Ja, dann wurde ich handwerklich, wurde ich dann schneller. Aber konzeptionell mäßig hat mir das nicht weitergebracht. Deswegen ist es da auch wichtig zu gucken, wo man seine Fühler ausstreckt, wen man sich als Vorbild nimmt und wo man selber auch hin möchte. Und wenn du das nicht bekommst, dann musst du es dir nehmen, indem du dann die Zeit danach investierst. Wenn ich das damals nicht bei meinem Arbeitgeber bekommen habe, habe ich es mir an anderer Stelle genommen, indem ich dann meine eigenen Kunden bekommen habe. Die erste Rechnung, die ich schreiben musste, die erste Mahnung, die ich erhalten habe oder die ich schreiben musste, das sind ja Sachen, die bekommst du nicht als in der Position, wo ich vorher war, weil da gab es nämlich Leute über mir, das war deren Job, das war dann die Buchhaltung, das war dann Controlling. Damit bin ich nie in Berührung gekommen. Aber das war das, was ich halt verlangt habe von mir selber, weil ich dann nämlich in diese Position mich reinbringen wollte. Und Stück für Stück ist das dann halt auch ja, die Reise, die man gegangen ist. Und bei einem geht sie halt in der Richtung und beim anderen geht sie halt geradeaus und nimmt dann erst die Abzweigung. Fatal wäre, wenn ich jetzt für bare Münze nehmen würde, was du sagst oder was ich sage für jemand anderem. Weil nämlich der Weg sieht bei jedem anders aus und ich kann nicht beschreiben, wer mir welchen Weg aufgezeigt hat, aber ich kann sagen, von wem ich was gelernt habe, um das auf meinem eigenen Weg dann wirklich etablieren zu können. Weil sonst würde ich ja auch einfach nur das machen, was jemand anderes gemacht hat und ich würde auch auf dieselben Probleme und auf dieselbe Zielsetzung kommen wie er oder sie, aber merke dann, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Verdammt, aber es hörte sich so lukrativ an, es hörte sich vielversprechend an. Nee, das passte nicht zu mir. Und daraus habe ich dann halt die meiste Erkenntnis gewonnen in meinem Weg.
Ja, das hast du absolut treffend verbildlicht. Und ich meine, nicht umsonst sagt man, Umwege erweitern die Ortskenntnis. Und das trifft auf jeden Fall absolut dazu. Darauf ist super passend. Und ich bin ein großer Fan von Umwegen, auch wenn es sicherlich immer ein Abgleich mit sich selber und dem sozialen Gefüge, wo man sich befindet, stattfindet, wo man versuchen muss, so nah wie möglich man selbst zu sein und so mutig wie möglich diese Umwege auch zuzulassen, weil oftmals und vielleicht unbewusst gibt es da Vergleiche, die du nicht aus deinem Kopf bekommst. Beispielsweise ein Widerspruch in sich, den ich schon lange bei mir im Kopf habe, ist auf der einen Seite mir zu sagen, Geld ist mir nicht wichtig und ich möchte eher Erfüllung in meinem Job finden und auf der anderen Seite träume ich immer von dem Haus am See. So, es ist ein Widerspruch. Und kurz danach kommt dann der Gedanke, okay, in welcher Position bin ich, dass ich mir dieses Haus am See wünsche und mit welchen Privilegien kann ich das eigentlich sagen? Und auch das ganze Thema Privilegien ist ein Thema, was auch noch sehr neu für mich ist. Nicht in dem, dass ich die schon immer habe, sondern eher, dass mir das bewusst ist. Und wenn man sich dessen bewusster wird, überlegt man dann, okay, kann ich finanzielle Freiheit anstreben, aber muss es dann wirklich ein Haus am See werden oder kann ich Besseres für mich, aber auch für die Welt um mich herum damit erreichen? Und es ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Es ist eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes auch ein Umweg in den Gedanken, den man gehen muss und wo man sich ja mit der Zeit immer wieder noch klarer diesen Ansichten stellen muss und überlegen muss, was ist eigentlich der Umweg, den ich gehen möchte und was ist der richtige Weg für mich.
Sprichst es gerade an, weil auch von Luft und Liebe kann man das Haus am See nicht kaufen, weil wir leben in einer Welt Kapitalismus. Wenn du jetzt davon träumst, irgendein Haus am See oder etwas Vergleichbares zu haben, dann redest du ja nicht von dem physischen Ding, was du dann anfassen kannst oder dich hinsetzen kannst da drauf und du genießt die Aussicht, sondern du redest, so interpretiere ich das, von dem Status, wo du dich dann befinden wirst, wenn du sowas Vergleichbares für dich gefunden hast, weil du dich nämlich in diese Position gebracht hast. Und damit meine ich nämlich den Ansatz, ich möchte nicht reich sein, ich möchte wohlhabend sein. Ich höre immer, Geld gleich reich. Und für reich sein brauchst du Geld. Und dann denke ich mir so, okay, das möchte ich auch haben. Setze ich mich da jetzt hin und nehme so viele Kundenanfragen, wie es geht und arbeite darauf hin, weil mein Ziel ist es, viel Geld gleich reich. So, und was habe ich denn dann? Ich versetze mich jetzt in diese Lage und ich kaufe mir dieses Haus am See. Sitze da jetzt drinne. Und ist das jetzt reich? Das ist nicht reich. Wohlhabend sein, drei Sachen definiert das für mich. Ich möchte Schulden, die ich vielleicht in Vergangenheit gemacht hätte, sage ich mal, Fehler, die ich begangen habe, Studium, was ich ausbezahlt haben müsste oder irgendwas. Ich möchte einfach ohne Schulden leben können. Weil dann kann ich nämlich bewusst und ruhig schlafen. Ich habe niemanden, der dann an die Tür klopft und sagt, hey, da ist noch was offen, das fühlt sich nicht gut an. Der zweite Punkt ist, wie schön wäre es, ich kann egal, wo ich hingehe, und ich liebe Essen, ne? Das, was mich gerade anspricht, auf der Karte bestellen, weil ich Lust darauf habe. Ich probiere was Neues aus und ich muss nicht auf den Preis achten. Ich gehe in ein Restaurant, ich suche mir genau das aus, wonach ich gerade Lust habe, weil ich auf meinen Körper höre. Und die dritte Sache ist, ich reise gerne. Wenn ich das in mein Leben reinbekomme, diese drei Sachen, dann bin ich reich für mich, dann bin ich wohlhabend, weil ich dann nämlich das machen kann, was mir Spaß macht und es hilft mir. Wenn ich da sitze, sitze ich ja nicht alleine und esse etwas aus einer à la carte, sondern meistens teile ich das ja mit jemandem. Das heißt, dadurch entstehen Gespräche, die ich dann nämlich nicht hätte, wenn ich dann einfach in meinem Homeoffice mir was bestelle oder selber mache. Und wenn ich auf Reisen gehe, dann tue ich das meistens auch nicht alleine. Das war eine Ausnahme, dass ich da in Griechenland war, weil das was mit mir gemacht hat. Meistens reise ich halt mit jemandem zusammen oder mit meiner Family. Das heißt, die Sachen, die man dann dort sieht, sind halt mit Geld gar nicht aufzuwiegen, weil der Ort, der ist ja nicht da mit einem Price Tag, sondern der Moment ist das, was eigentlich verkauft werden sollte. Halt mit einer Story, weil wie ist es, wenn du ein Unternehmen bist, was Hammer verkauft, du verkaufst ja nicht das Loch, was du dann machst mit einem Nagel, was immer in der Agentur besprochen wird. Nein, du verkaufst das Gefühl, dass du danach das Bild dir angucken kannst oder das Regal, was du zusammengeschustert hast, das ist das, was du verkaufst mit dem Hammer. Das ist das Storytelling dahinter. Das ist mein Haus am See.
Es ist die klassische Idee von dem Fischer, der nur so viel fischt, dass es für ihn zum Leben ausreicht, dass er all den Dingen nachgehen kann, die ihn erfüllen. Ne?
Genau, richtig, ja.
Du sagst, und ich stimme dir in allen Sachen absolut zu. Auch die Art und Weise, wie du darüber sprichst und dass ich dieses Haus am See überhaupt ins Gespräch gebracht habe, hat auch wieder mit Privilegien zu tun, in welcher Situation ich mich als Corporate-Angestellter mit einem festen Gehalt befinde und in welcher Situation man sich auch als Selbstständiger befindet. Ich glaube, dass das Wort, was du gerade gesagt hast, Status, es ist ein gruseliges Wort, ehrlich gesagt, weil auf der einen Seite, ich sag mal so, ich fahre mit meinem VW Polo, ich habe immer noch mein erstes Auto, ich fahre mit dem VW Polo durch München und dieser Gedanke oder dieser Statusgedanke, der begegnet mir quasi allgegenwärtig in München, wenn ich da rumfahre. Da ist wirklich schwierig, aber in meinen Augen absolut erstrebenswert zu widerstehen, mit der nächsten Gehaltserhöhung mir direkt das teuerste Auto zu holen, um dieses Status-Upgrade zu erreichen und eher zu überlegen, was gibt es Besseres, was ich mit diesem Geld machen kann.
Schön, dass du das so siehst.
Ja, es ist auf jeden Fall, was ich noch dazu sagen möchte, es ist das eine zu sagen, ich stehe in der theoretischen Idee dahinter, auf der anderen Seite immer noch so eine allerletzte Hürde, so die allerletzte Mauer, die man überwinden muss, um sich da wirklich herauszubrechen. Und ich kann jetzt aktuell zwar guten Gewissens sagen, dass ich dieses Konstrukt und die Idee verstehe, ich kann aber jetzt aktuell noch nicht 100% voraussehen, ob ich es wirklich schaffe, mir eben nicht dieses tolle Auto dann zu holen, für dieses konkrete Beispiel angewandt, um quasi selber eine Niederlage in dieser Hinsicht hinzunehmen, wenn man das, auch wenn ein tolles Auto und damit auch sicherlich mehr Sicherheit im Straßenverkehr und so weiter, um das ja, anzugehen. Aber also das ist mir ganz wichtig und ich glaube, ganz oft sagen wir in der Theorie wahnsinnig erstrebenswerte Dinge, wo wir einen gemeinsamen Konsens haben, wo ich sage, Gott, das ist auch, das trifft so auf mich zu und ich glaube wirklich an diesen erstrebenswerten Wert. Und auf der anderen Seite ist auch wirklich vorzuleben.
Ja.
Und auch das ist wieder ein Prozess, wo ich persönlich hin möchte und Theorien, Dinge, die mir in Theorie, in den Gedanken wichtig sind, auch in die Tat umzusetzen.
Schön gesagt, weil wie oft habe ich das auch in meinem Leben zu spüren bekommen, dass Wasser gepredigt wird, aber Wein getrunken wird, ne? Das ist es nämlich. Einmal die Werte, die du nach außen vertreten möchtest, egal wie die sind. Ja, wenn du Karriere machen willst und im Kapitalismus mit Fanfaren und Trompeten gesellig bist, dann mach das. Dann passt das. Dann würde halt eben nicht dein kleines Haus am See passen, sondern dann brauchst du deine Menschen mit riesen Gartenzäune und weiß ich was für ein Auto. Aber das passt dann zu diesem Konstrukt, genauso wie du es gesagt hast. Der andere Aspekt ist, den ich auch daraus höre, wie man dann halt auch dieses Wort Status interpretieren kann. Guck einfach genauer drauf hin. Wenn das dann nämlich d'accord geht mit der Richtung, die du anstrebst und das einfach nur so ein weiterer Meilenstein sein kann, ne, dann ist es halt so, dass wenn du mit deinem Polo weiter da durchfährst, sei mal dahingestellt, was den Straßenverkehrssicherheitsaspekt angeht, da gebe ich dir auch recht, aber by the way, ne, ich war vorhin bei einem Supermarkt, in Zeitlupe ist ein alter Mann an mir vorbeigegangen, ne, und ich habe ihm ein bisschen Platz gemacht, weil ich nicht genau wusste, wo der hin wollte. Aber ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, der ist wirklich in Zeitlupe an mir vorbeigegangen, der ist in seinem 25 Jahre alten Benz eingestiegen. Und dann denke ich mir so, okay, krass, nettes Auto, ne, H-Kennzeichen und was weiß ich was, alles, ne, aber dieser Opa war schon steinalt, ne, der war so alt, der ist wirklich in Schneckentempo an mir vorbeigegangen, ne. Da würde ich mir jetzt denken, du machst ja viel zu viele Gedanken gerade mit deinem Polo, weil du bist ja halt noch, was die Reaktion angeht. Ich meine, der soll noch fahren, wenn er 90 ist. Der soll das machen. Aber der Bremsweg zwischen einem VW Polo 20 Jahre alt mit einem jungen Mann und einem Benz 20 Jahre alt mit einem Mann, der 95 Jahre alt ist, ne, ist, da sind ein paar Meter zwischen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Deswegen mach dir da jetzt nicht zu viele Gedanken darüber. Aber es ist halt das, die Werte, die man selber für einen hat, die machen ja mit einem etwas, weil sich das ja auch gut anfühlt. Sonst hättest du ja nie für Pro Bono irgendwo bei der UNESCO angefangen zu arbeiten, neben deiner Arbeit. Weil das fühlte sich ja gut an und das hat was mit dir gemacht. Deswegen finde ich das top, was du generell erzählt hast, generell für was du einstehst, Jan, und wo du jetzt gerade in deinem Leben bist. Und ich würde unheimlich mehr noch darüber mit dir reden und auf eine Art philosophieren. Deswegen würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach für den Podcast erstmal den Rund bekommen und einen Punkt dran setzen und es gegebenenfalls, wenn du Lust hast, einfach nochmal vertagen und nochmal auf gewisse Aspekte eingehen können, weil ich finde, da waren Parallelen zu erkennen und auch so dieses Gedanke mit der Metapher Haus am See, ich denke, da ist ein bisschen noch mehr, wo wir mal drüber reden können. Was hältst du davon?
Finde ich super gut. Also ich kann nur sagen, mir hat dieses Gespräch bisher auch schon wahnsinnig viel gebracht. Ich konnte ganz viel durch dich auch lernen. Und oftmals für mich persönlich, ich erlebe es oft so, dass ich Dinge, die ich ausspreche, dass ich beim direkten Gespräch auch selber mehr über mich selbst erfahre. Wo es sicherlich auch so ein bisschen ist, ich bin nachher wahrscheinlich in einer ruhigen Situation, rekonstruiere unser Gespräch und denke mir wahrscheinlich mir bei genauso. Dem einen oder anderen so, was hast du da erzählt? aber ich glaube, umso cooler ist es, wenn wir sagen, wir machen nochmal ein Follow-up-Gespräch zu gegebener Zeit, wo wir gegebenenfalls dann nochmal tiefer in einzelne Aspekte reingehen können.
Mega gerne.
Und ja, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht bisher.
Mir auch, Jan. Du, erzähl mal den Leuten, wir sind gar nicht auf deine Gaming-Sachen eingegangen, wir haben die nur angerissen, was mich interessiert. Was sind Links, die du teilen möchtest, damit Leute auf dich als Person zugehen können, damit die auch gucken, wer der Jan so im Privaten eigentlich ist?
Ja, also erstmal super gerne connectet euch mit mir über LinkedIn. Einfach Jan Krones in die Suche eingeben. Meine persönliche Website ist jankrones.com. Da habe ich quasi alle Links zu meinem YouTube-Kanal, zu meinem Blog, zu verschiedenen Fotografien und Portfolios gesammelt und wo ich ein bisschen über mich dann auch erzähle. Und schreibt mich einfach an, schreibt mir eine E-Mail und ich würde mich auf jeden Fall sehr über den Austausch freuen. Auch gerne kritische Sachen, wo ihr vielleicht sagt, hey, da stimme ich dir überhaupt nicht zu, Jan, und lass uns da in den Austausch kommen und ja, ich freue mich über eure Nachrichten.
Super, ich werde die Links auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung einfügen, Jan. Und danke nochmal an dieser Stelle. Und ich möchte auch nochmal ganz kurz sagen, danke auch an das ganze Feedback, was mich auch erreicht hat über den ISRP-Podcast. Und der Hörer, Hörerinnen, die das gerade konsumiert haben, danke für das Feedback. Und ich würde mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple freuen, weil das hilft nämlich dem Podcast ungemein weiter. Jan, vielen Dank nochmal. Bleib gesund. Liebe Grüße gehen nach München. Und ich freue mich schon auf unser Follow-up-Gespräch.
Freue mich auch schon. Danke dir.